Worüber ich heute Abend reden will, sind wir. Es gibt so eine leicht lästerliche Bezeichnung, die heißt so Gottes Bodenpersonal. Und dann noch so ein Spruch, der heißt, naja, ich würde ja an den Herrn glauben, aber bei dem Bodenpersonal. Weiß nicht, ob ihr das schon mal gehört habt. Ich habe das schon öfters gehört, so gerade in so kirchlichen Kreisen. Und irgendwie zwackt das bei mir immer ein Stück ran. Muss ich zugeben. Ich fühle mich da angesprochen. Ja, Gottes Bodenpersonal. Und wir haben jetzt eine ganze Menge gehört, so in den Tagen, wie Gottes Bodenpersonal in den ein oder anderen Gemeinden die eine oder andere Verwüstung anrichtet und wie halt Dinge nicht so funktionieren, wie sie funktionieren sollen, wie Dinge immer wieder schief liegen. Ihr wisst, von was ich rede, ne? Und ich habe mich lange Jahre damit getröstet, zu sagen, okay, das sind nun mal die Menschen. Es gibt einen Spruch, der wird Konrad Adenauer zugeschrieben, nehmt die Menschen, wie sie sind, es gibt keine besseren. Adenauer war Kanzler, erster Kanzler der Bundesrepublik, für die, die das nicht wissen. Also nehmt die Menschen, wie sie sind, es gibt keine besseren. So habe ich das immer gedacht und dachte, oh Gott, du bist groß. Dass du mit so Leuten wie du und ich noch was anfangen kannst, ey, das ist stark. Das hat mich immer getröstet und ich habe da Gott dafür die Ehre gegeben. Und sag, oh ja, du kannst das machen. Selbst mit uns. Also mit mir. Und irgendwann ist bei mir mal ein Licht aufgegangen. Ein ganz entscheidendes Licht ist, das ist Absicht. Also es ist nicht, dass wir sozusagen die Lückenstopfer sind und eigentlich sucht Gott so die großen Zampanos, die alles können und alles wissen. Und wenn er die denn nun mal nicht findet, dann muss er im Ernstfall auch noch mit uns Vorlieb nehmen. Nein, das ist Absicht. Volle Absicht. Gott sucht Leute für sein Reich, die so sind wie du und ich. Und ich will euch das ein Stück aus dem Wort versuchen zu beweisen. Und dabei werden wir auch so ein Stück einige Dinge anschauen, was so die verschiedenen Facetten des Fehlerhaften sind und was wir daraus lernen können. Aber die erste Aussage, die ich euch gerne mitgeben möchte, ist, es ist Absicht, dass Gott sein Reich mit Menschen baut, die Fehler haben. Wenn das so ist, dann gibt es eine sehr interessante Schlussfolgerung. Im Umkehrschluss würde das heißen, dass Menschen, die fehlerfrei sind, sich für den Dienst im Reich Gottes disqualifizieren. Also um es vielleicht mal genauso zu sagen, weil ich habe die Hoffnung aufgegeben, dass ich in meinem Leben irgendwann noch mal jemanden treffen werde, der fehlerfrei ist. Aber ich kenne eine Menge Leute, die das von sich denken. Und es ist eine sehr beruhigende Feststellung, dass die, die das von sich denken, sich damit für den Dienst im Reich Gottes disqualifizieren. Warum? Weil Gott sich entschieden hat, sein Reich mit so Leuten zu bauen wie du und ich. Und es gibt ja so in verschiedenen Teilen Deutschlands und verschiedenen Berufsgruppen gibt es dann so verschiedene Wörter, wie man halt so diese Leute, die fehlerhaft bezeichnet. Ich glaube, quer durch alle Berufsgruppen, so Warmduscher oder sowas. Ne? Also so ganz normal halt, mit allen Fehlern dieser Welt. Ja, das ist Absicht. Und was ich euch erzählen möchte, ist aus dem Wort raus ein Stück anschauen, so einige Biografien von Dienern Gottes anschauen und wo dort so die Fehler lagen. Und meistens sind die Nachrichten, die so aus dem Wort kommen, das Wenn, Dann. Und wir fangen mal mit dem Dann an, also was ist real passiert. Und im zweiten Teil schauen wir dann mal, warum funktioniert es denn? Also warum sucht Gott sich Leute raus, die Fehler haben? Und was sind die Voraussetzungen, damit es eben dann trotzdem funktioniert. Ja, ich habe, nachdem mir da der Groschen gefallen war, dass das irgendwo Absicht sein muss, habe ich also die Bibel durchgeschaut, so von Adam bis Johannes und festgestellt, dass mit der Ausnahme von Jesus selbstverständlich alle großen Männer und Frauen der Bibel so ihre Kanten hatten. Alle. Durch die Bank weg. Und wir könnten jetzt den ganzen Abend füllen, indem ich das, also um es zu beweisen, möchte ich dann für jeden Einzelnen vorbeten. Das werden wir uns nicht leisten können von der Zeit her. Deswegen möchte ich da mal auf drei ganz besonders eingehen, weil wir von denen ganz besonders was lernen können. Und der erste, der immer bei fehlerhaften Menschen, die im Gottesreich große Dienste haben, der natürlich immer ganz vorne dran ist, ist David. Ganz vorn. Wir wissen, und das muss ich jetzt, also ich spare euch die Bibelstellen, was David für Beziehungen zum Herrn hatte und was er auch gemacht hat. Ganze Bibel ist voll mit Psalmen und mit Dingen. David war ein echter Mann Gottes. Und die Geschichte, die da natürlich immer sofort hervorgezogen wird, und ich kann nicht ganz widerstehen, euch das auch natürlich zu zeigen, ist das große Ding, wo David mal ganz hart daneben gelangt hat. Das steht im 2. Samuel 11, müsst ihr nicht aufschlagen. Es sind zwei Bibelstellen, die ihr wirklich aufschlagen müsst, die sage ich euch dann auch. Die kann ich euch auch vorlesen. Ne? Also, ihr kennt die Geschichte, David war dann irgendwann König, und dann ist das 2. Samuel 11, Vers 1. Und es geschah bei der Wiederkehr des Jahres, zur Zeit, wenn die Könige ins Feld ausziehen, da sandte David Joab und seine Knechte mit ihm und ganz Israel aus. Und sie verheerten das Land der Söhne Ammons und belagerten Rabba, David aber blieb in Jerusalem. Und es geschah zur Abendzeit, als David von seinem Lager aufstand und sich auf dem Dach des Königshauses ging, da sah er vom Dach aus eine Frau baden, und die Frau war sehr schönes Aussehen, und David sandte hin und erkundigte sich nach der Frau. Und man sagt ihnen, es ist Bathseba, und der Rest der Geschichte steht hier aufgeschrieben. Die Details wären sehr schön zu erzählen, aber lass uns mal bei diesem Vorspann bleiben. Diejenigen, die in Axel seine Predigt vom letzten Mal schon gehört haben, wissen, was jetzt kommt. Es geschah zur Wiederkehr des Jahres, als, haben wir heute früh schon so, in den früheren Jahren sind die großen Jungs dann, wenn der Winter vorbei war, wieder in den Krieg gezogen. Und so war das auch hier. Und zu der Zeit, muss man sehen, wurde ja Krieg noch richtig zwischen Männern geführt. Also mit Männern und Schwertern. Es gab da keine Telefone, keine Drohnen, keine Fernabschießen von Satelliten. Mann gegen Mann. Und da war der König auch mittendrin. Vielleicht nicht ganz an vorderster Ecke, aber der war mit. So, und der erste Punkt ist, unser David hat sich gedrückt. Der wollte nicht. Großer König sein, großer Herrführer, alle Ehre, aber ins Feld, nö, diesmal nicht. So, was dann folgt, ist gleich das Nächste. Er blieb also zu Hause, während seine Männer ihr Blut vergossen haben. Und der nächste Vers 2 ist, und es geschah zur Abendzeit, als David von seinem Lager aufstand. Also kurz und bündig, der hat die Zeit jetzt nicht für das Studium des Wortes genutzt, sondern er hat geschlafen. Er hat geschlafen und zur Abendzeit hat sie ihn dann mal aus dem Bett gedreht. Und dann hat er gelustwandelt, hat die Bathseba gesehen, hat die Süße rübergeholt, hat mit ihr geschlafen, Kind gezeugt, ihren Mann umgebracht. Hintereinander weg, ein Ding nach dem anderen. Wäre er in den Krieg gezogen, wäre er gar nicht zu Hause geblieben, hätte nicht ausschlafen können, Punkt, Punkt, Punkt. Man sieht, der David hat es geschafft, innerhalb von vielleicht, ich weiß jetzt die genauen Zeitpunkte, nicht einmal von 14 Tagen, dermaßen viele Sünden aufzuhäufen, da brauchen manche von uns eine ganze Weile. Also von, und ich nenne es jetzt mal bei weltlichen Namen, Drückeberger, Faulenzer, Weiberheld, bis hin zu Mörder. So, König David, Faulenzer, Weiberheld, Drückeberger, Mörder, hups. Und trotzdem, und das alles innerhalb einer sehr kurzen Zeit. Also innerhalb kurzer Zeit hat unser David ganz schön was aufs Kerbholz bekommen. Und trotzdem, der große David, der große Freund, der große Mann Gottes, war brauchbar. Weil Gott genau solche Leute gebraucht hat, die auch ihre Kanten haben. Was wir hier lernen ist, dass die Menge der Sünde und die Intensität der Fehler, die ich in einem kurzen Zeitraum mache, für Gott kein Problem ist. Also es gibt nicht, also jetzt habe ich es versaut. Das war zu viel. Also wer das abgelassen hat, Ende. Das gibt es nicht. Innerhalb von 14 Tagen vom Drückeberger bis zum Mörder oder zum angestifteten Mörder, ne, hat jemand umbringen lassen. Kein Problem. Also warum das kein Problem ist, wie gesagt, im zweiten Teil, lasst einfach mal so stehen, kein Problem. Unser David. Den zweiten, das könnt ihr, wenn ihr wollt, aufschlagen. Der zweite ist der Mose. Der Mose. Der Mose, der Freund Gottes. Da haben wir immer so die Vorstellung, der Mose, ne, das ist der alte Mann mit dem Bart, der da auf dem Berg wallend, Blitze, zwei Steintafeln in der Hand, so wird uns ja Mose, so ist er in unserem Gedächtnis geblieben. Aber Und das war er auch. Der Mose war ein starker Kerl, also beachtlich. Ich war mal auf dem Berg und wenn der das im Alter von 80 gemacht hat, gut, ich hatte einen Rucksack drauf, aber ich war oben fix und alle. Das ist wirklich hoch und das ist steil und das ist steinig. Der ist da hoch zweimal, der hat sich Gott ausgesetzt. Also der war keine Pappnase. Mose war keine Pappnase. Aber Mose, ja, der Königliche, ne, der war ja im Palast des Pharao groß geworden. Ich habe vorhin extra nochmal geguckt. Die Pharaonen waren Leute, die dachten, dass sie Gott sind. So, und er ist da also aufgewachsen und man kann sich vorstellen, dass natürlich dieser ganze, man ist ja im königlichen Palast, ne, so umgeben von, mir gefällt der Begriff des Bücklings, das ist also ein, der sich immer bückt, also umgeben von solchen Bücklingen, so ist er gekommen. Ne, und man kann dann sehr schnell, kennen wir die Geschichte, was dem Mose passiert ist, da kommt er raus, sieht er was nicht richtig passt und schafft vollendete Tatsachen, niedet dort einen Ägypter um. Das kann man den fast noch nicht mal übel nehmen, weil in der Gesellschaft, in der er aufgewachsen ist, war das wahrscheinlich so. Da hat er nicht gepasst, bumm, weg. So, und so war das halt auch. Das war der Mose. Da war noch nichts mit wallender Bart und auch noch nichts mit Freund des Herrn. Der war so das kleine, verzogene Prinzchen. Mit irgendwelchen netten Klamotten und dergleichen. So, was dann passiert ist, dass Gott ihn die 40 Jahre in den Trainingskurs schickt. Irgendwo in die Wüste zum ja, Hüten von Ziegen, Schafen. 40 Jahre. Und dann kommt er zurück und dann geht's los. Dann fängt sein Dienst an. Dann stellt er sich von vorher auf und gibt harte Ansagen. Dann ist er in den 40 Jahren, ist er gereift, ist er ein Mann geworden Gottes. Der weiß, was er will, der nicht mehr einfach so zuschlägt, der klar das spricht, was Gott ihm aufgetragen hat. Wirklich? Nee, ne? Ich möchte euch das mal lesen, weil das wirklich wirklich interessant ist. Das steht also im 2. Mose 3. Und jetzt muss ich gucken, wo es losgeht. 2. Mose 3, 11. Genau. Ne, also die Szene davor, die wir nicht vorlesen müssen, also Gott tritt ihm entgegen in den Dornbusch. Muss man schon mal überlegen. Ne? Also Gott tritt ihm entgegen. Hallo. So. Und sagt ihm, ich bin der Gott deines Vaters und du sollst jetzt zum Pharao gehen und mein Volk herabführen. Und Mose antwortete Gott, das ist Vers 11. Gott, wer bin ich, dass ich zum Pharao gehen und die Söhne Israels aus Ägypten herausführen sollte? Ja, also das Erste, was einem auffällt, ist, dass wo der Fehler des Mose liegt, er fühlt sich unwürdig. Ganz klassisch, so Menschen wie du und ich fühlen sich unwürdig manchmal. Ganz normal. Ganz normal. Ist dem großen Mose genauso gegangen. Der erste Spruch, den er Gott gegenüber sagt, ey, ich doch nicht, ich bin völlig unwürdig. Interessant ist übrigens, wie Gott darauf antwortet. Er sagt nicht, du bist würdig, sondern er sagt, du, ich bin mit dir. Ich werde ja mit dir sein. Also aus der Unwürdigkeit kommen wir nie raus, aber Gott ist ja der Hirte, haben wir heute früh gehört. Jesus ist der Hirte, wir sind die Schafe. Also der erste Spruch, den und erinnert euch bitte, das ist nach 40 Jahren Training. Das ist nie in dem Moment, wo er am Anfang war. 40 Jahre hat Gott ihm schmoren lassen in der Wüste. Jetzt kommt es zurück und jetzt kommt er damit so einem Spruch daher. Ich bin unwürdig. Mose. Ja, gibt dann die Antwort drauf. Ne? Ich bin mit dir. Und Mose sofort zurück. Gott, siehe, wenn ich zu den Söhnen Israels komme und ihnen sage, oh, der Gott unserer Väter hat mich gesandt. Was soll ich ihnen sagen? Unwissend. Mose fühlt sich unwissend. Kennt man das irgendwo her? Wenn wir in Dienste kommen, oh, ich habe keine Ahnung. Da gibt es Leute, die wissen alles, die kennen die Bibel auswendig. Die können zum Vers den Spruch und zum Spruch den Vers zuordnen und ich weiß nichts. Wie kannst du mich gebrauchen? Wie kannst du mich gebrauchen? Gegen unseren Mose ganz genauso. Ich bin keine Ahnung. Keine Ahnung. Ich weiß nicht, was ich erzählen soll. Ja, Gott gibt eine Antwort. Und jetzt, Mose geht los. Nee, er hat immer noch einen im Köcher. Er hat noch einen im Köcher, das ist dann 4, Vers 1. Da antwortete Mose und sagte, wenn sie mir nicht glauben und nicht auf meine Stimme hören und sagen, der Herr ist dir nicht erschienen, was dann? Was hat unser Mose? Versagensängste. Was ist, wenn ich bete und es funktioniert nicht? Kennt ihr nicht, geht nur mir so wahrscheinlich, ne? Was ist, wenn ich jetzt dort mal eine echte Ansage mache, dass der Dämon ausfährt und nichts passiert? Ging Mose ganz genauso. Also der Mann Gottes, ne? wir reden hier nie. Mose war es. Und genau dieselben Probleme, die wir haben, dieselben Anfechtungen, der Mose hat sie auch gehabt. Nachdem er 40 Jahre in der Wüste vom Herrn vorbereitet worden ist und nachdem er direkt vor seinem Gott steht. Versagensängste. Ja, die Antwort folgt dann, er bekommt sozusagen so ein kleines Trickgerät, wo er Wunder vorführen kann auf Anforderung. Das ist uns leider nicht mehr so vergönnt zur Zeit. Haben wir das also auch ausgeräumt? Mose hat noch einen, Vers 10. Aber Mose antwortete dem Herrn, ach Herr, ich bin kein redegewandter Mann. Weder seit gestern, noch seit vorgestern, noch seitdem du zu deinem Knecht redest, denn unbeholfen ist mein Mund und unbeholfen meine Zunge. Man bedenke, der war Prinz gewesen, ne? Also bis zum 12. Lebensjahr, das ist Nullnummer. Der konnte ganz sehr mit Sicherheit reden. Der hat später Reden gehalten, die uns ja überliefert sind, die sind ja aktenkundig in der Bibel. Der Mann konnte reden, aber er hat es, ja, unfähig. Ich bin unfähig. Ich bin unwürdig, ich bin unwissend, ich habe Versagensängste, ich bin unfähig. Mose. Ja, mit solchen Leuten baut er sein Reich. Und dann, der finale Spruch kommt dann in Vers 13, nachdem ihm so alle harten Argumente ausgegangen sind. Ach ja, sende doch, wenn du willst. Ich habe jetzt nichts Substanzielles mehr entgegenzubringen. Ja, ich mag nicht. Würde man wahrscheinlich im Bayerischen sagen. Und da wird dann selbst der Herr zornig und sagt, jetzt reicht's, jetzt geht's auch los, mein Freund. Jetzt geht's los. So richtig menschlich wird unser Mose dann, also was dann passiert ist, er geht zu seinem Schwiegervater und sagt dann, ja, der Herr ist mir erschienen und ich soll jetzt dem Pharao ordentlich Ansagen geben und deswegen musst du mich jetzt ziehen lassen. Lesen wir es nach. Und der Herr ging zu seinem Schwiegervater zurück und sagte ihm, ich möchte gern gehen und zu meinen Brüdern zurückkehren, um zu sehen, ob sie noch am Leben sind. Also der hat es nicht drauf gehabt, seinem Schwiegervater zu sagen, was echt passiert ist. Der ist Gott begegnet. Also so ein Weichei war der. Mal auf den Punkt gebracht. Ne? Und dann geht er los und macht Ansagen. In dem Zusammenhang übrigens geht mir es immer noch so, wenn ich das dann so lese, und sie gingen hinein und sagten zum Pharao, und dann kommt da so ein Spruch. Ne? Pharao, du sollst das machen, und der Pharao, der kommt vor Lachen in den Schlaf und sagt, hä, was wollt ihr von mir? Man muss sich das mal vorstellen, also das ist ja nicht so, dass die untere Gasse runtergelaufen sind, bei Pharao zweiter Stock klingeln, da reingehen und sagen, ach übrigens, ich meine, der Pharao hat von sich gedacht, dass er Gott ist, und entsprechend ist auch behandelt worden. Ja, also das war schon eine Aktion. Und das ist dann kurze Zeit später, nachdem er sich hier noch als absolutes Weichei geoutet hat, steht er vor dem Pharao und macht das, für was ihn der Herr gesandt hat. Dann ist plötzlich Salbung da. Und das in den Typ, also wer von uns hätte diesen Typ eingestellt? In dem Einstellungsgespräch, mal ehrlich. Nur Ausreden daher, und als ihm keine Ausrede mehr einfällt, oh, ich habe keine Lust, ich komme morgen nicht zur Arbeit. Das hätte... Ja, das hätte von uns keiner gemacht. Gott hat das gemacht. Also Gott baut sein Reich mit solchen Leuten wie Mose und damit baut er sein Reich auch mit Leuten wie uns. Es ist interessant, sich diese ganze Geschichte mit dem Mose nochmal aus der Sicht des Mose anzuschauen. Ich meine, wir sehen die Geschichte aus der neutralen Position dessen, der das alles weiß, was danach passiert ist. Ne? Und da ist es ganz einfach, drüber zu lachen über den Mose und den Weichei zu nennen. Für den Mose war das eine echte Not. Also der hat das ja geglaubt. Der steht da, nachdem er 40 Jahre Ziegen gehütet hat, und jetzt kommt plötzlich Gott und sagt, du machst jetzt los. Und das war eine echte Not in seinem Herzen. Der war nicht bösartig. Versteht ihr? Im Nachhinein und aus der Position des Dritten ist alles ganz einfach. Für den Mose war das überhaupt nicht einfach. Der hat echt Angst gehabt. Und geht das nicht auch manchmal so, da gibt's irgendwas, hey, du könntest das mal machen. Unwürdig, unwissend, Versagensängste, unfähig. Nee, nimm jemand anderes. Der Mose hat es genauso erlebt, wie uns das gehen würde. Da kommt der Spruch, in dem Fall vom Herrn selbst, bei uns in unseren Gemeindesituationen kommt er sehr häufig von Brüdern und Schwestern. Hey, mach mal. Ich nie. Ganz normal. Das ist ganz normal. Das gehört dazu. Und interessant ist, wie schnell dann aus dem Mose, also aus dem Weichei und Warmduscher Mose, den wir kurz vorne noch kennengelernt haben, mit allen Ausreden, die er so im Köcher hat, der Mann wurde, der vor dem Pharao steht, vor dem, der denkt, dass er Gott ist. Wenn Gott das will, dann kommt in dem Moment die Salbung dazu und dann kann man das tun. Und vorneweg, ja, also wenn wir uns irgendwie jetzt so in der versuchen uns vorzustellen, wir stehen vor dem Pharao oder vom Bundeskanzler oder wie auch immer in unserer heutigen Zeit und machen jetzt so Dinge, nee, ich nie. Und genauso ist der Mose gegangen, ganz genau so. Fühlt ihr euch da irgendwie ein Stück wiedergefunden in den Text? Ne? Unwürdig, unwissend, Versagensangst, unfähig, null Bock. Ich will nie. Ja. Aus der Geschichte mit Mose lernen wir natürlich auch wieder was. Beim David war es das, so viele Fehler kann ich gar nicht machen, dass ich für Gott nicht mehr gebrauchbar bin. Ja. Bei dem Mose lernen wir, dass ein ganz typisches Bild ist, wir unterschätzen uns. Also wir denken über uns viel, viel niedriger, was unsere Fähigkeiten betrifft, im Reich Gottes etwas zu tun, als Gott es tut, ganz offensichtlich. Und dann kommt es natürlich zum Konflikt. In dem Moment, wenn mal jemand sagt, ey, mach mal, dann denken wir viel niedriger. Die gute Nachricht hier ist, total normal. Ist den großen Männern dieser Bibel genauso gegangen. Und bei Mose ist ein schönes Beispiel für das Unterschätzen, sich selbst für ganz klein halten. War der David nie unbedingt, ne? Also der hat schon auch mal durchgeladen. Mose am Anfang, der kleine, zarte Prinz. Und aus diesem kleinen Typ, der eine Ausrede nach der anderen vorbringt, wird dann jemand, der Tage, Nächte lang auf dem Berg in der Gegenwart Gottes ausgehalten hat. Der immerhin als einziger das hatte, wo das Volk gesagt hat, nö, wir nicht, du. Mose hat es gemacht. Und das in einem relativ kurzen Zeitabstand. Ne? Die 40 Jahre waren die Zeit. Und dann nochmal die 40 Jahre, nochmal Sinai hinterher. Aber in sehr kurzer Zeit hat Gott aus dem Weichei einen echten Mann gemacht. Ja, den dritten, den ich euch da gerne nahe bringen möchte, ist der Petrus. Der Petrus. Ha, das ist auch einer, ne? Also wer die Predigt des Petrus liest, die in der Apostelgeschichte steht. Echter Mann Gottes. Er war der Erste, der geschnallt hatte, wer Jesus ist. Er war der Erste. Er war auch der, als, das ist eine Stelle, die mir besonders gefällt, als es mal ein bisschen knackig wurde und Jesus mal ein paar Ansagen gemacht hatte und alle sagten, deine Worte sind hart, wer kann sie hören? Und dann sind sie alle weggerannt. Und Petrus war noch da mit einigen anderen. Und dann fragte ihn Jesus, willst du nicht auch noch gehen? Und dann ist die Antwort, die steht in Johannes 6, 68, Herr, wohin sollten wir denn gehen? Du hast Worte des ewigen Lebens. Der Petrus hat gewusst, wo sein Heil liegt. Aber der Petrus war eben auch ein Mensch. Ich wollte mal sagen, der Arbeiterjunge. Ja, Fischer, direkt, praktisch, auch mal zuhauen, wenn es drauf ankommt. Halt, Praktiker. Gibt es so einen bösen Spruch, dann Grobmotoriker. Also der war... Der Petrus war einer, der hat nie lange gefackelt. Der hat nie endlos nachgedacht. Also wenn wir uns dann mal den Paulus angucken, da finden wir eine ganz andere... Ne, Paulus war der Intellektuelle. Der musste denken. Der musste endlose Schachtelsätze bilden, wo wir dann ganz mühsam... Die wir dann ganz mühsam wieder auseinanderfalten, um mitzubekommen, was denn der Paulus gesagt hat. Aber der Petrus, der war ein Praktiker. Ja? Wenn da Jesus über Wasser kommt, ich mach los. Ganz einfach, ganz simpel. Ist irgendwie auch irgendwo eine angenehme Charakterhaltung. Aber der Petrus hat natürlich auch so seine Kanten gehabt. Und er hat eben viel Wahrheiten ausgesprochen, aber das Problem des Petrus war, er hat manchmal den Mund ein bisschen voll genommen. Er hat sich überschätzt. Mose hat sich unterschätzt. Das Problem von Petrus war, der hat sich überschätzt. Mein Leben will ich für dich lassen, spricht er. In Johannes 13, Vers 37. Mein Leben für dich warten. Ich sterbe für dich, mein Herr. Große Ansage. Und dann, man kennt die Geschichte, antwortet Jesus, ich sage dir, wenn der Hahn dreimal kräht, hast du mich dreimal verleugnet. Wir wissen, dass das genauso passiert ist. Und danach war er traurig. Der Petrus, der Praktiker, war sozusagen als Löwe gesprungen und als Bettvorleger gelandet. Ja. Das Also pass mal auf, ich schaue auf die Uhr, das hänge ich hinten ran. Das hänge ich hinten ran. So. Ja. Also ein Fehlerbild, was wir auch öfters finden, ist halt echte Überschätzung. Große Sprüche und dann, wenn es zum Treffen kommt, nichts dahinter. Das ist in Petrus passiert. Und gerade für so eine Person wie Petrus muss das so echt schmerzlich gewesen sein. Und steht dann dran, er ging raus und weinte bitterlich. Was ich an der Geschichte übrigens schön finde, ist, dieses absolute Versagen des Petrus ist in allen vier Evangelien aufgeschrieben. In allen vieren, im Detail. Es sind eine ganze Menge wichtige Geschichten, finden wir nur an einer Stelle, aber das Ding haben alle vier Evangelisten aufgeschrieben. Und zu Zeiten, wo der Petrus noch gelebt hat und wo der vor der Gemeinde stand und echt Autorität hatte. Das heißt, das, was er dort abgezogen hat, hat ihn in seiner Autorität überhaupt nicht mehr berührt. Ja, warum? Er hat natürlich daraus gelernt. Und wir werden dann kommen zu dem, wie komme ich dahin? Aber es ist für Gott kein Problem. Auch Leute, die mal einen Spruch zu viel machen und sich ein Wort zu viel in den Mund nehmen. Kein Problem. Geht. Also es gibt die ihr Licht unter den Scheffel stellen, es gibt die sich so viel an Müll aufgebaut haben und es gibt die dicke Sprüche machen und dann ist nicht so viel da. Und mit all denen baut Gott sein Reich. Mit Absicht. Mit Absicht. Ich muss das mal an der Stelle einflechten, weil die Geschichte mit den, also bei dort, wo sie bei Lukas steht, mit dem Verrat des Petrus, ne? Wir kommen nämlich da nochmal zurück auf das Ding. Es steht dann da, er ging hinaus und weinte bitterlich. Also es hat ihm richtig leid getan. Interessant ist, dass auch unser Judas, der hat auch bereut, was er gemacht hat. Ne? Da steht in Matthäus 27,3, es reute ihn. Aber was hat er gemacht? Er ist zu den hohen Priestern gegangen und hat uns Geld davor gelegt. Petrus ist zu seinem Herrn gegangen und hat geheult. Der hatte nichts mehr weiter. Total überführt. War nichts mehr da. Also die große Sprüche machen und dann plötzlich auf dem Boden der Realität landen, nichts mehr da. Hat geheult. Ja. Das sind so drei Beispiele von ganz unterschiedlichen Menschen, die auf jeweils ihre Art und Weise fehlerhafte Typen sind. Und das sind drei Namen, die würden wir ganz schnell im Zusammenhang mit Helden Gottes nennen. Mit Leuten, die, wie es in der Apostelgeschichte dann steht, sie sind ja die Leute, die den Erdkreis aufgewiegelt haben, sind jetzt auch hierher gekommen. Solche Leute. Dieser Petrus, der da, ja, echt daneben gelangt hat, hat eine Predigt gehalten, auf der sich 3000 Menschen bekehrt haben. Dieser Mose, der eine Ausrede nach der anderen abgelassen hat, hat sein Volk aus Ägypten geführt und 40 Jahre geführt. Und der David, der innerhalb von 14 Tagen mehr in sein Vorstrafenregister gepackt hat, wie wir in unserem Leben schaffen, also normale Leute unter uns, den hat Gott gebraucht. Merkt ihr was? Alle großen Männer waren irgendwo oder irgendwann mal Versager. Und genau mit diesen Menschen, Männern und Frauen, baut Gott sein Reich. ja, wir schauen das so sehr aus der menschlichen Perspektive an. Wir schauen uns selbst da auch so ein Stück an. Ne? Aber es ist beruhigend zu wissen, dass bei Gott das eben ein Stück anders alles abläuft. Weil Gott sich für die Fehler gar nicht so sehr interessiert. Der interessiert sich für andere Dinge. Und der Schlüsselspruch für dieses, für was sich Gott interessiert, der steht ja im Samuel. Habe ich gar nicht aufgeschrieben. Genau, Samuel 16, Vers 7. Denn der Mensch sieht auf das, was vor Augen ist, aber der Herr sieht auf das Herz. Das heißt, die äußeren Dinge und was vor Augen ist, das ist jetzt nie nur der Mensch, groß, klein, dick, dünn, schön, weniger schön, sondern das sind eben auch die Dinge, die er tut, die er sagt, das, was er ausstrahlt. Also von draußen sichtbar ist. Wir tun danach Menschen beurteilen. Was denn sonst? Das sehen sie ja erstmal nur so, wenn wir keine geistlichen Augen haben. Gott sieht das eben alles ein Stück anders. Aber für den Dienst im Reich Gottes ist halt nie so sehr entscheidend, wie wir uns selbst sehen oder wie andere Menschen uns sehen, sondern ganz entscheidend ist, wie Gott uns sieht. Das ist die entscheidende Qualifikation, wie Gott uns sieht. Und er erwählt sich halt Leute, die nicht so die Überflieger sind oder die schon in manchen Dingen Überflieger sind, aber manchmal Probleme haben. Ich finde das eine relativ befreiende Nachricht. So wie es auch der eine heute früh sagte, wir sind Schaf. Und Ershirte, wir sind Schaf. Ganz einfach. So. Wenn wir das so für uns verinnerlichen und sagen, ja, es sind, Gott sucht sich Leute raus, dann trifft das aber auch auf den neben uns zu. Wie sieht es denn damit aus? Wie sehen denn wir Leiter, so die Namen, die dann die Bücher schreiben? Also wenn das stimmt, dass Gott sich mit Absicht Leute raussucht, die auch Fehler haben und an manchen Stellen mal daneben treten, dann muss das für alle gelten, nicht nur für uns. Dann muss das auch für die gelten, die halt ganz vorne stehen, auch im Dienst ganz vorne stehen, die große Dienste und Werke haben, dann muss das für die auch gelten. Entweder geht es für alle oder es gilt für niemanden. Ich denke, es gilt für alle. Aber die Sache hat ist eine Zwei-Wege-Geschichte. Ja, wir können das auf uns beziehen, aber wir auf den anderen erwarten wir dann sehr, sehr häufig, dass der alles richtig macht. Dass der alles richtig weiß, dass der zur richtigen Zeit weiß, was zu tun ist. Und was noch viel übler ist an der Geschichte ist, dass wir damit Menschen noch festlegen. Also wenn dir einer über Jahre erzählt, du bist der Größte, du kannst alles, du weißt alles, dann denkst du das irgendwann. Wir müssen da wirklich aufpassen, wie wir auch mit Leitern und mit Leuten, die im Reich Gottes echt was zu sagen haben, umgehen. Auch die haben ein Recht darauf, Fehler zu machen. Nee, nicht nur ein Recht, die haben sogar eine Pflichtfehler gemacht zu haben, weil sonst sind sie nicht qualifiziert fürs Reich Gottes. Weil Gott eben die Dinge irgendwie ein bisschen anders sieht, wie wir. Und ich denke bei vielen, mir geht es so, man hört dann mal wieder, dass jemand, der einen ganz großen Dienst hat, der Dienst komplett gegen die Wand gefahren ist, weil halt Menschen, Gemeindeleiter, dann in irgendwelche Sünden verfallen und dergleichen. Und das ist jetzt nicht der Punkt, hey, die dürfen das, sondern bei uns passiert dann meistens die Denke, ach so, weg. Also, der hat dort versagt, unbrauchbar. Alles, was von dem gekommen ist, Mist. Das stimmt aber nicht. Gott gebraucht Leute in gewissen Bereichen, die in anderen Bereichen halt eben es nie können. Das heißt aber nicht, dass sie in allen Bereichen nichts können. Also es kann jemand in einem gewissen Bereich total blind sein, auch für Erkenntnis und aus dem Wort, und im anderen Bereich echt Salbung haben, und dann wirkt Gott durch diese Salbung, durch diesen Menschen. Mit Absicht. Und wir werden gleich sehen, warum das so ist. So, und bei uns ist dann sehr schnell die Überzeugung da, ja, große Vorbild, ja, die Namen, ich könnte jetzt welche nennen, aber ich denke einfach nur an die Bücher, die er lest, dann bist du ungefähr so. Ne? Auch die haben Fehler. Ist für uns übrigens in der Gemeinde sehr schön, weil wenn man so sehr Gemeinschaft hat, vielleicht kommen wir da noch dazu, dann lernt man das auch ganz schnell kennen, wo Leute Fehler haben. Und es ist kein Problem. Es ist für uns ein Problem, manchmal ist es zwickt doch, ne, logisch zwickt es, selbstverständlich. Auch für Gott ist kein Problem, darf es für uns auch kein Problem sein. Gott beruft Menschen wie du und ich. die ihre Kanten haben und ihre Fehler. Ja, unwürdig, unwissend, Versagensangst. Irgendwo finden wir uns da wieder. Jetzt würde ich euch gerne mal eine Stelle, wir gehen jetzt mal weiter zu dem, warum ist das so? Warum macht das Gott? Warum? Also ist es, weil es irgendwie nett ist oder gibt es da einen tiefen Grund? Es gibt einen tiefen Grund. Und der tiefe Grund steht in der Bibel, das ist eine Stelle, die könnt ihr durchaus mal aufschlagen, 2. Korinther 4, Vers 5 bis 7. Das ist 2. Korinther 4, 5 bis 7. Denn wir predigen nicht uns selbst, sondern Christus Jesus als Herrn, uns aber als eure Sklaven um Jesu Willen. Denn Gott, der gesagt hat, aus Finsternis wird Licht leuchten, er ist es, der in unseren Herzen aufgeleuchtet ist zum Lichtglanz der Erkenntnis der Herrlichkeit Gottes im Angesicht Jesu Christi. Vielleicht erstmal kurz im Vers 6. Der Satz, der ist sehr, das ist so ein Paulus-Satz, ne? Bisschen schwierig zu verstehen. Denn Gott, der gesagt hat, aus Finsternis wird Licht leuchten, er ist es, der in unseren Herzen aufgeleuchtet ist zum Lichtglanz der Erkenntnis der Herrlichkeit Gottes im Angesicht Jesu Christi. Das ist ein klassischer Spruch eines Intellektuellen, wie Paulus, nur studiert. Ist übrigens schön, wenn man die beiden sieht, der Arbeitergung, Petrus, und der hochstudierte Herr Paulus. Also hohe Bildung ist keine Voraussetzung fürs Reich Gottes, ist aber auch, es hindert auch nicht dran. Ne? Also beide haben ihren Dienst getan. Sehr gut zu wissen. Sehr gut zu wissen. Ja, Gott ist in unseren Herzen aufgelöscht. Es gibt eine Übersetzung, die mir ganz gut gefällt. Die kommt aus dem Paulus-Oratorium. Das hat mal einer so geschrieben mit so Paulus-Versen. Ich glaube, Siegfried Fietz war das. Und da ist das so übersetzt, dieser Vers, dass Gott das... Ja, Gott ein Licht in unser Herzen gegeben hat, damit die Menschen durch uns die Herrlichkeit erkennen, die Christus ausstrahlt. Wir haben ein Licht in unsere Herzen bekommen, damit die Menschen durch uns die Herrlichkeit erkennen, die Christus ausstrahlt. Da bekommen wir jetzt im Kopf plötzlich so einen kleinen Konflikt. Wir haben gerade noch so über ganz normale Leute geredet, die auch ihre Fehlungen machen. Ein Licht in das Herzen gegeben, damit die Menschen durch uns, also durch Leute, die Fehler machen und mal daneben liegen, die Herrlichkeit erkennen, die Christus ausstrahlt. Uha. Ein bisschen Druck wird rausgenommen, indem man dann erkennt, es ist nicht so, dass wir jetzt aufgestrahlt sind, sondern Jesus strahlt in uns. Also das, was die Menschen sehen, ist ja dann nie uns mit unserem Pferd. Sie sehen Jesus in uns. Und das ist schon eine Geschichte, die ist für uns gar nicht mehr so einfach zu verstehen. Wie passiert das? Wie können andere Menschen Jesus durch uns sehen? Durchsehen? Nee. Wir halten es mal so fest, kommen wir vielleicht nochmal zurück. Und dann kommt der Punkt, warum? Wir aber haben diesen Schatz in irdenen Gefäßen, damit das Übermaß der Kraft von Gott sei und nicht aus uns. Das ist der Punkt. Das ist der Schlüssel. Das ist der Vers. Wir haben diesen Schatz in irdenen Gefäßen. Also wir haben diesen Schatz, dass das Licht Christi in uns aufgestrahlt hat. In irdenen Gefäßen, also jetzt nie in Tonkrügen, ne, das ist ein Bild. Und heißt am Ende, wir sind das irdene Gefäß, in dem es aufgehört wird. Wir sind das Ding, was bucklig ist und was auch schnell mal kaputt gehen kann. Das ist ein Tonkrug. Also nie umsonst, was Archäologen in erster Linie finden, sind Tonscherben, weil die Dinger halt sehr häufig kaputt gegangen sind. Das ist ganz einfach. Ein Gebrauchsgegenstand gewesen und der ist oft kaputt gegangen und wurde dann, weil er auch jetzt nicht so furchtbar wertvoll war, dann auch nicht zusammengeklebt, sondern wurde ein neuer Druck gemacht. Also zerbrechlich und auch nie, ja, Gebrauchsgegenstand. Ne? Wir haben diesen Schatz in irdenen Gefäßen, nicht in perfekten Porzellanvasen aus der Ming-Dynastie, die mit Kobalt bemalt sind, sondern in irdenen Gefäßen. Ganz einfach. Das ist der Grund. Das ist die Absicht. Deswegen sucht sich Gott Leute raus, damit, und da steht es ja da, damit das Übermaß der Kraft von Gott sei und nicht aus uns. Weil Gott uns kennt. Und Gott weiß, dass wir ganz schnell, sozusagen so, auf der anderen Seite vom Pferd wieder runterfallen. Ja, wir sind diejenigen, die Probleme haben und dann aber kommen auch ganz schnell am anderen Ende aus. Und wir sind dann die großen Leuchtgestalten. So sind Menschen nun mal aufgestellt. Dieser Stolz ist da. Das ist unsere alte Natur, mit der müssen wir irgendwie umgehen. Die ist zwar gestorben, wenn wir getauft sind, aber sie ist halt irgendwo noch präsent, so als Schatten. Ich denke manchmal so als Echo in unserem, ist aber eben noch da. Und prägt uns damit auch noch, am Anfang zumindest. Da müssen wir was dagegen tun, aber die ist halt noch da. Und das ist halt der Schutz, den Gott halt eingebaut hat. Leute, ihr seid alle normal. Ich suche nicht den Überflieger und ihr dürft das auch nie sein. Und wenn er irgendwie innerlich auf euren Gedanken kommt, dass er jetzt alles wisst und dass er alles könnt und in jeder Situation die Antwort habt, dann seid ihr in der roten Zone. Dann seid ihr auf der anderen Seite vom Pferd runtergefallen. Das hat Gott im Kopf gehabt. Das ist der Grund, warum er gesagt hat, hallo, mal ganz langsam. Normale Menschen. Und das müssen wir immer im Hinterkopf haben. Sobald wir, auch wenn wir in Dienste kommen und die Gefahr besteht halt, was ich vorhin sagte, dass in Menschen auch anschauen und dann sagen, ich erwarte von dir jetzt die Antwort auf meine Fragen. Ich erwarte von dir die Lösung für deine Probleme. Das ehrt einen doch, oder? Oh, cool. Ich bin jetzt hier der große Problemlöser. Ich bin jetzt der Problemlöser. Und das ehrt einen. Und das formt doch Charaktere dann. Ja, und dann sind wir ganz schnell in der Position, erstmal, ich habe immer eine Antwort. Das ist die erste Stufe. Und dann wird es irgendwann mal kommen, ich habe keine Antwort und dann tue ich eben so, als hätte ich eine Antwort. Weil ich muss ja meinen Schein wahren. Ich soll ja scheinen. Ne? Das steht aber nicht da. Jesus scheint durch uns. Und wenn ich keine Antwort habe, habe ich halt keine Antwort. Und hier und da muss ich wahrscheinlich auch mal keine Antwort haben, damit ich wieder gegründet werde. Auch wenn ich in einer Leitungsfunktion bin. Ja, ich bin auch nur einer, der von Gott abhängt. Das ist wie so eine Sicherung, die Gott eingebaut hat, dass wir nie auf der anderen Seite vom Pferd wieder runterfallen. Und die Gefahr besteht ganz real. Und unter Freunden, auch wir, die wir, ja, einigen sind in der Leiterposition, die anderen halt nie, auch die, wenn jeder ist auch irgendwo nicht in Leiterposition manchmal, ne? Wir befördern das auch ein Stück, indem wir halt auch von Leuten die Antworten erwarten. Von Leuten. Prüft euch mal, wenn wir so, ja, so Segnungen haben und dann geht man zu jemand hin. Und dann, wie oft ist es dann so, wir erwarten von dem jetzt eine Antwort. Das ist der besonders gesalbte ausländische Gastredner. Der hat jetzt die Antwort auf mein Problem. Und der andere, mit dem ich jetzt schon jahrelang zusammen im Hauskreis sitze, nee, der hat die nie. So sind wir doch. Und das ist eine echte Gefahr. Und Gott will uns davor schützen. Und macht das mit solchen Dingen. Irdene Gefäße. Da müssen wir echt aufpassen. Auf beiden Seiten. Dass wir uns erhöhen, aber auch, dass wir andere da hochschieben. Hatte ich heute gehört, dass der Herr Prinz mal gesagt hat, dass Erfolg die größte Gefahr ist für Leiter, also Erfolg. Weil dann bildet sich das, ich kann alles, ich weiß alles und irgendwann kommt der Moment, und das ist auch schön, also es ist einfach schön, Leuten zu helfen, es ist schön. Weil man auch als Leiter durch ein Herz vor dir hat und denen helfen will und da kommen Leute und die haben ihre Probleme und dann will man denen ja auch helfen. Keine schlechten Motive, überhaupt nicht. Überhaupt nicht. Und dann hat man halt mal keine Antwort und dann zwickt's. Und dann irgendwann, dann kommt es von selber und dann fängt Heuchelei an und dann muss ich halt meinen Schein wahren. Und wir können dann in den Geschichten, die man dann mal irgendwann, die irgendwann kolportiert werden dann über irgendwelche Missionswerke, können wir auch lesen, wie schnell das dann geht. Das ist auch nie linear, ne? Das fängt so ganz klein an mit ganz den Dingen und dann geht es bumm. Plötzlich kommt ein Ehebruch, dann kommt irgendwas, geht ganz schnell. Dafür will uns Gott beschützen und wir müssen diesen Schutz so annehmen, indem wir für uns annehmen, okay, ich Fehler, du Fehler. Jesus, kein Fehler. Wir predigen nicht uns selbst, sondern Jesus Christus. Das steht in dem Vers davor. Wir predigen nicht uns selbst. Wir tun uns nie selbst anbiedern. Wir tun uns nicht selbst, ja, verkaufen. Das machen Leute in der Wirtschaft, ne? Also wenn man verkauft, verkauft man sich auch selbst. Mir hat mal ein guter Mann im Verkauf gesagt, so verkaufst wie Prostitution. Du verkaufst dich jedes Mal selbst. Da ist was dran. Wenn man wirklich ein guter Verkäufer ist, da gibt es alles rein. Sagt, das bin ich. Das ist mein Produkt. Das musst du jetzt kaufen. Also volles Ding. Das sind richtig gute Verkäufer, die keinen Abstand haben. Aber wir können das ja nicht machen. Wir verkaufen nicht uns selbst, sondern Jesus Christus. Wir dürfen das nicht machen. Und wir dürfen insbesondere auch andere, das ist die andere Seite der Medaille, wir dürfen andere nicht in diese Position schieben, dass sie ermuntert werden, es so zu machen. Das ist unser aller Verantwortung. Das dürfen wir nicht tun. Damit versündigen wir uns an den Leuten, die wir in diese Position schieben, weil irgendwann klappt's. Irgendwann fangen die an, so zu denken. Wenn du von allen Menschen hörst, wenn ich ein Problem habe, ich komme zu dir. Du hast die Antwort auf meine Lösung. Geht nie. Ne? So, das dürfen wir nicht machen. Wir checken. So, ja, also. Ein Aspekt würde ich, was die Fehlerhaftigkeit betrifft, wir haben gesagt, im Dienst, dass uns Gott schützt. Ein anderer Punkt, der steht im Zusammenhang mit Gemeinde. Und den möchte ich euch mal an einem Bild versuchen anzumalen. Und das Bild ist ziemlich abstrakt. Und ich hoffe aber, dass es den einen oder anderen irgendwas deutlich macht. Ein ganz abstraktes Bild. Und mal sehen. Wir versuchen es einfach mal. Also, wir gehen mal davon aus, von so derjenige, der denkt, dass er perfekt ist. Ne? Und so die perfekte geometrische Form ist der Kreis. Deswegen habe ich in Vorbereitung des Abends auf einen Kreis angemalt. Ich kann nicht so gute Kreise malen. Das ist also mit dem Teller und ringsrum gemalt. Keine Sorge. Also, so gut bin ich nie. So, also wir haben den Kreis, das ist die perfekte Figur. Und ich male das jetzt mal so ein Stück an. So Menschen, die perfekt sind, die sind in jeder Richtung, können die alles wissen, alles. Ne? Es gibt da so einen Kern und dann ist das wie so eine Speiche hier, ganz regelmäßig, ganz perfekt. Die rollen die Straße lang als Rad. Ja, einmal frei. So sehen die aus. So. Perfekte Menschen strahlen in alle Richtungen, strahlen immer, immer gute Laune. Immer eine Antwort auf alles. Ja. Wenn du perfekt bist, brauchst du niemanden. Du brauchst niemanden. Du bist perfekt. Du hast alles. Du brauchst niemanden. Du kannst allein durchs Leben gehen. Bist du perfekt. Du hast alles. Reale Menschen sehen eben ein Stück anders aus. Und das Bild, was ich mal gebrauchen würde, ist, ich setze mal den Punkt einfach so ein Stück daneben und dann sieht das irgendwie so aus hier. Ne? So ein bisschen verzogen. Und was ich damit andeuten will, ist, vielleicht hier so, wie gesagt, ein ganz abstraktes Bild. Und ich hoffe einfach, dass Gott das benutzt, um euch da was so bildlich klar zu machen. Das sind die Perfekten. Im unteren Teil sind die, wo der Mittelpunkt so ein Stück verschoben ist. Und dann ist es so, dass wenn auch Leute, die nicht perfekt sind, also wo nicht alles ganz rund ist, haben ihre Stärken. Die haben ihre Stärken. Und die haben ihre Schwächen. Und ganz plötzlich, weil Menschen halt Stärken und Schwächen haben, brauchen sie jemand, der vielleicht dort stark ist, wo ich schwach bin. Da ist man aufeinander angewiesen. Also bei der Ehe ist das am besten. Ja, es gibt halt Punkte, wo ein Mann auch mal schwach ist und wo eine Frau besonders stark ist. Und deswegen sollen halt Mann und Frau zusammen sein, um einen Bund, um sich da ein Stück zu schützen voneinander. Und eine Gemeinde besteht aus solchen Menschen, die ihre Stärken und ihre Schwächen haben. Und bilden dann halt einen Körper oder einen Leib, wo sich das ergänzt. Das ist so die Theorie. Hier muss ich nichts ergänzen. Die Leute, die könnte ich theoretisch überall einbauen. Das ist sozusagen der Joker. Der passt überall hin. Und wir denken auch manchmal so, wenn jetzt Gott baut sein Reich und dann, ja, dann könnte ich dort sein und dort sein und dort sein. Und ja, ich bin ja, wie gesagt, ich bin der Joker. Ich passe überall. Ich kann an jeden Rollflasch kann ich rangelegt werden und dann darf ich auslegen beim Romy oder so. Diese Leute sind nicht einbaubar. Was mit sowas passiert ist, die bilden auch mal Gruppen. Ne, da kommt mal was dazu und dann schwimmt man so im Fluss eine Weile nebeneinander hin und dann fängt man ein, ach ja, und dann gehe ich wieder meine eigenen Wege. Bin ja von niemandem abhängig. Ich kann ja alles. Ich habe ja meine eigene Zeit mit dem Herrn. Ich brauche nur den Herrn und mich. Mein Nachbarn, nö. Wer so ist, der hat es alleine schwer. Der eckt immer an. Der braucht Gemeinschaft, um hier an sich arbeiten zu lassen, aber auch um zu dienen mit dem, wo er stark ist. Und dann bildet sich hier so ein Ding. Und das, was interessant ist an dem Bild, ist, dass natürlich die untereinander ihre schwachen Seiten zuallererst sehen. Ne? So ist das in Gemeinden. Wenn man eine Weile zusammen ist, man sieht dann sehr deutlich, wo der andere eben auch nicht so gut ist. Und das ist aber okay. Weil das so ist, wenn wir so sind, dann können wir auch nicht überall eingebaut werden. Dann braucht es einen Baumeister, der sich jeden Stein mal nimmt und einmal dreht und guckt, ja, wo könnte ich denn jetzt hinbauen? Jesus, unser Baumeister. Dann können wir nicht angeschwemmt kommen und sagen, oh ja, ich hänge mich jetzt hier mal ran an den Ort, wo ich jetzt so zufällig da reingekommen bin. Und wenn mir es nicht gefällt, geht es halt weiter. So ein Organismus lebt dann. Also hier wird es dann, man könnte jetzt das Bild auch irgendwie als Beule, und es gibt auch so ein Bild von so einem Puzzle, wo halt der eine so ein Loch hat, ist bei dem anderen so eine Ausbeulung. Ne? Ihr kennt alle Puzzlesteinchen. Dann passt das eben aneinander und dann hängt das auch. Da entsteht viel Energie. Das ist das Bild, was Gott will, wie Gemeinden funktioniert. Es sind halt Leute, und das funktioniert auch nur mit Menschen, wo der Punkt hier nicht genau in der Mitte sitzt. Wo es Stärken gibt und wo es Schwächen gibt. Die hier könnte man, wie gesagt, einbauen als Joker. Aber der Nächsten sich bieten Gelegenheit, werden sie weiter schwimmen. Ein ganz typisches Bild von Charakter. Ich bin unabhängig, ich bin in alle Richtungen, ich bin der Sonnengott hier. Ne? Hier ist das halt nicht so. Das ist ein anderer Aspekt davon, warum Gott sein Reich mit normalen Menschen baut. Weil er will auch, dass Gemeinde entsteht, wo hier ihre Reibung ist, und dass halt hier ein Verbund entsteht, der miteinander hält. Der miteinander hält, wo man miteinander sich auch trösten kann, wo man halt die schwachen Seiten abdeckt, die jeder hat. Das ist sehr notwendig. Und deswegen ist es halt notwendig, dass wir, wenn wir in dem Bereich sind, auch denjenigen haben, der jeden schon in die Hand nimmt, also jede Kugel prüft. Und wir müssen dann auch klar machen, ja, wo ist denn das und das? Heißt, wo ist denn unsere starke Seite, wo sind denn unsere schwachen Seiten? Die starken Seiten, das ist relativ einfach zu sagen, ne? Dass man, wenn man so am Tisch trifft und was machst denn du so, und dann ich kann, dumm, 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 1, 2, 3, 4, 5. Bei den schwachen Seiten sind wir ein bisschen defensiver, hängt auch damit zusammen, dass man dort natürlich auch seine Verletzungen hat und dass man das nicht jeden auf die Nase binden will und weil das auch weh tut. Es tut ein bisschen weniger weh, wenn wir alle wissen, dass jeder irgendwo dort ist, und nie hier oben. Dass jeder irgendwo in dem Bereich ist, wo es nicht perfekt ist. Sondern in dem Bereich, wo wir uns gegenseitig brauchen. Also ein Aspekt neben der Schutz vor Erhöhung, Schutz vor ich bin der Perfekte, ist, ich brauche Gemeinde, wenn ich erkannt habe, dass das Ganze so läuft. Ja. Wir kommen nochmal auf den Dienst zurück. Dass sowas bedeutet natürlich, oder Leute, die Fehler machen, bedeutet auch, dass Leute in Diensten Fehler machen. Ja, ich meine, was denn sonst? Das heißt also, dass auch mal Menschen etwas predigen, was nicht stimmt. Das gehört auch dazu. Das ist auch Teil der Wahrheit. Das kann passieren. Das war übrigens in neutestamentlichen Zeiten auch schon so, und deswegen gibt es die klare Aufforderung im 1. Thessalonicher 5,21, prüfet aber und das Gute behaltet. Ja, wenn diese Gemeinde nur aus perfekten Predigern bestanden hätte, warum soll ich prüfen? Ich schluck einfach alles, was der davon erzählt. Steht aber da, wir sollen es prüfen. Und warum? Weil auch Gott weiß, normale Menschen, die auch Fehler machen und die auch mal falsche Erkenntnisse haben oder die auch in Dienste und in Berufung reinwachsen wollen und Dinge probieren, die übers Ziel hinausschießen. Gerade bei Prophetischen gehört das halt dazu. Ne? Wir sollen prüfen. Prüfet aber und das Gute behaltet heißt, es gibt auch Schlechtes in Predigten. Und deswegen sind wir aufgefordert, halt alles am Original zu prüfen. Deswegen ist das ja auch so eine gute Praxis, halt, wenn irgendjemand eine Bibelstelle vorliest, die auch nachzugucken, ja, steht die wirklich so dort. Ich meine, im Allgemeinen ist das auch so. Also so dreist ist fast niemand, dass er dann wirklich grob falsche Bibelstellen vorliest. Aber das ist der erste Schritt, dass wir das einfach praktisch üben. Wir prüfen das alles, was er sagt. Also das, was ich euch erzähle, müsst ihr auch prüfen, ob das stimmt. Ihr dürft mir nicht einfach glauben. Habe ja auch meine Fehler. Kann sein, dass ich mir das alles irgendwie letzte Nacht ersponnen habe und das alles nicht stimmt. Prüft. Ja, und habt realistische Nachsicht mit den Dienern Gottes. Und wenn einer mal einen Fehler macht, dann geht's weiter. Den Satz habe ich mir von heute früh gemerkt, wenn es ganz hart kommt, weiteratmen. Weiteratmen. Ja. Okay.
Ne? Und es gibt auch so die Sprüche, nehmt einander an, wie Christus euch angenommen hat. Oh ja, das klingt immer ganz nett, bis zu dem Moment, wo es mal zum Treffen kommt. Wo einer mal wirklich richtig doof gekommen ist. Und einen richtig verletzt hat in der Gemeinde. Ne? Dann wird es spannend. Nehmt einander an. Ist so. Wir sind Menschen aus Fleisch und Blut. Und das, wir sind auf dem Weg. Ne? Wir werden ja auch gereinigt, geheiligt durch das Wasserbad im Wort. Und das ist ein permanenter Prozess. Wir haben gestern im Jups darüber gesprochen, dass jedes Mal, wenn wir zusammenkommen, ein kleines Stück wir uns in Richtung Jesus verändern. Und wann ist der Prozess zu Ende? Nie. Kann nicht sein. Ne? Also, aber immer so ein Stück. Finde ich übrigens sehr, mit mir gibt es unheimlich was. Man sagt, wir treffen uns und wenn wir den Herrn mit aufgedecktem Angesicht anschauen, wie es der Andreas gepredigt hat, dann werden wir jedes Mal ein kleines Stück verändert. Und da werden Fehler weniger schwer und dann wird manchmal hier an den Stärken was noch stärker und dann wird manchmal ein Stück was von den Schwächen abgemildert, aber es wird nie rauskommen, dass wir plötzlich dann perfekte Gestalten sind, wo ringsherum alles schön passt. Wird nie passieren. Ja, nehmt einander an. Ein weiterer Punkt, wie wir mit sowas umgehen, ist Matthäus 11, 29, da sagt Jesus, lernt von mir, denn ich bin sanftmütig und von Herzen demütig. Das Lernen ist irgendwie was so in unseren Kreisen manchmal ein bisschen unterbelichtet wird. Also das normale Wortpärchen ist Lehre, Erkenntnis. Das gefällt uns auch. Ne? Es wird was gelehrt, es macht bling und ich hab's. Das ist irgendwie cool, ne? So. Das funktioniert auch, das soll auch sein. Wir sollen Erkenntnis aus dem Wort haben. Also da geht die Lampe an, der Heilige Geist deutet mir darauf hin und ich habe es verstanden. Und dann gibt es halt Bereiche und die haben auch sehr viel mit unseren Schwächen zu tun. Die haben auch sehr viel mit unseren dünkleren Seiten zu tun, wo es heißt, lernt. Jesus sagt ganz heute, lernt, denn ich bin sanftmütig und von Herzen demütig. Heißt also, Demut kann gelernt werden, Demut muss gelernt werden. Demut ist nie was, wo ich Erkenntnis drüber bekomme und dann habe ich sie. Es würde manches einfacher machen, denke ich mir so, aber es ist halt leider so nicht vorgesehen. Deswegen müssen wir das lernen. Das Lernen ist auch ein Prozess. Jeder von euch hat sicherlich die Erfahrung gemacht, wie das mit dem Fahrradfahren ist. Das muss man lernen. Und es ist zwangsläufig, dass das die ersten Male schief läuft. Das ist zwangsläufig. Also ich habe noch keinen getroffen. Wir haben 4 Kinder, 3 können Fahrrad fahren. Also draufsetzen, losfahren, ist nie eingeplant. Das gehört dazu. So, und auch das Lernen in der Gemeinde führt also auch dazu, dass Leute runterfallen. Ist so. Und da müssen wir auch ein bisschen gnädig sein. Oh je, der hat eine Predigt gehalten, das war überhaupt nicht gesalbt. Ja, schön, aber du hast es probiert. Und das nächste Mal geht es ein Stück besser. Lernen dürfen wir. Insbesondere das Thema Demut ist natürlich der spannende Punkt, weil die Fehler, mit den Fehlern kann Gott ja gut umgehen. Ne? Die Fehler, gibt es auch so einen Spruch, die deckt Gott zu. Hat Greg Violi wohl gesagt, aber unseren Stolz kann er nie zudecken. Das ist der Bereich, wo es dann nicht mehr Fehler ist. Weil, warum ist das so? Weil das der Bereich ist, wo es im Herzen abläuft. Also die Demut ist ein Fehler im Herzen. Alles andere ist vielleicht ein Fehler im Verstand, im Affekt, im was weiß ich. Ne? Also jemanden hauen und sich nie gut fühlen. Aber in unserem geistlichen Kern, Defekte dort, die kann Gott nie tolerieren. Und das ist halt fehlende Demut, das ist Stolz. Das ist der Punkt. Wir sind dort, hält es auch auf. Ne? Das ist jetzt nicht so, dass die Stolzen Jesus verwendet. Da ist er sehr klar. Endstation. Wenn du stolz bist, nie einbaubar. Funktioniert nie. Weil Stolz, am Ende, wir kennen ja verschiedene Arten von Stolz. Ne? Da gibt es die in christlichen Kreisen nie so häufig vortritt, weil die so offensichtlich ist. Ey, ich bin der größte Stolz. Das ist so die übliche Form, an die wir immer denken. Und dann denken wir auch immer gleich, da tritt mir nicht zu. Weil wir das alles so gelernt haben bei uns in unserer christlichen Sozialisation, trifft das sehr selten vor. Im Allgemeinen sind so Abwandlungen von Stolz dann die Dinge, die wir so sehen. Ich bin ja so demütig. Ich weiß gar nicht, du musst mit mir zurechtkommen, weil ich bin doch demütig. Hat jetzt mal einer original so gesagt, ne? Wie kannst denn du das wissen? Weil ich kenne mich doch. Dort, an der Geschichte, dort ist Schluss. Dort ist Schluss. Also lernen, Demut lernen. Und das ist immer so schwierig. Und ich dachte, Mensch, wie können wir denn das mal greifbar machen? Was das im Konkreten bedeutet? Wie fängt denn das an? Also wie fange ich denn jetzt an, Demut zu lernen? Da gibt es die coolen Sprüche, an denen du demütig bist. Ja, danke.
wie konkret, mal ganz konkret auf den Punkt gebracht. Und ich habe eine Stelle gefunden im Wort, die nach vielen Kauen mir da in der Offenbarung gebracht hat. Die möchte ich euch teilen und ich hoffe, dass ihr das auch sehen könnt, was in dem Ding drin steht. Und zwar steht die Stelle in, jetzt muss ich gucken, da muss ich sie suchen. Die muss am Ende vom Johannes-Evangelium stehen. Ich habe es ja nie aufgeschrieben. Soweit zum Thema meiner Vorbereitung. Aber die steht im Johannes, ich glaube, 21. Ganz am Ende. Johannes 21 müsste 15 bis 17 sein. Mal sehen. Gibt es überhaupt Johannes 21? Gut. Dann habe ich ungefähr richtig gelegen. Also, nochmal zur Vorgeschichte, damit wir das einordnen können. Wir sind nochmal beim Petrus. Die Geschichte ist die Begegnung von Petrus in Galiläa. Also, das ist so ein Akt, also so eine Dramatik in drei Akten, habe ich das mal genannt. Der erste Akt ist das Ding großspurig. Ich werde mein Leben für dich lassen. So, das ist Aktion 1 von unserem Petrus. Danach erfolgt die Geschichte, ich werde jetzt dieses Wort nicht nochmal, weil dann lacht er wieder 10 Minuten lang. Also, er stellt fest, es hat nie funktioniert. Er ist weint und es war's. So, das ist Akt 2. So, ne, der Hahn hat gekräht, er stellt fest, au, es waren nur Sprüche, nichts dahinter. So schnell geht's. So schnell bin ich auf dem Abstellgleis. Und dann gibt es diese Stelle. Ich lese mal komplett vor. Als sie nun gefrühstückt hatten, spricht Jesus zu Simon Petrus: Simon, Sohn des Johannes, liebst du mich mehr als diese? Er spricht zu ihm: Ja, Herr, du weißt, dass ich dich lieb habe. Spricht er zu ihm: Weide meine Lämmer. Wieder spricht er zum zweiten Mal zu ihm: Simon, Sohn des Johannes, liebst du mich? Er spricht zu ihm: Ja, Herr, du weißt, dass ich dich lieb habe. Spricht Jesus zu ihm: Hüte meine Schafe. Und er spricht zum dritten Mal zu ihm: Simon, Sohn des Johannes, hast du mich lieb? Jesus wurde traurig, also zum dritten Mal zu Petrus wurde traurig, dass er zum dritten Mal zu ihm sagte: Hast du mich lieb? Und sprach zu ihm: Herr, du weißt alles. Du erkennst, dass ich dich lieb habe. Jesus spricht zu ihm: Weide meine Schafe. Das ist die Stelle. Erste Frage dazu ist: Petrus hat einen Fehler gemacht. Das haben wir gelesen, Akt 1. Wann ist ihm diese Sünde vergeben worden? Hat jemand einen Vorschlag? Wann? Also gemeint hat. Okay, es gibt sehr häufig, ich habe mehrfach schon eine Auslegung gehört, er musste, weil er dreimal ihn verleugnet hat, dann noch dreimal sagen, dass er ihn lieb hat. Ist Quatsch, ne? Das Ding war vergeben. Nur wenn das vergeben war, dann lesen wir im Wort, dann ist das Ding vergessen gewesen. Das heißt, was ist an dieser Stelle passiert? Warum hat er den gefragt? Warum hat er den dreimal hintereinander die gleiche Frage gestellt? Was wollte Jesus in dem Moment von dem Petrus? Was wollte der? Und man liest sich das dann durch und dreimal fragt er: Hast du mich lieb? Und dreimal antwortet die Petrus: Ich hab dich lieb. Und dreimal folgt die Aufforderung: Weide meine Schafe. Also ich habe einen Dienst für dich. Du hast was zu tun. Der Schlüssel für das Ding ist, wenn man mal nicht die deutsche Bibel liest. Ich habe mir extra die Interlinear ausgedruckt, weil ich es wirklich verstehen wollte. Und was Jesus fragt und was Petrus antwortet. Und was Jesus fragt, das muss ich mal gucken, das ist Vers 15, genau. Also im Griechischen, ich bin des Griechischen nicht mächtig, ihr wahrscheinlich auch nicht, aber ihr werdet den Schlüsselvers rausfinden. Also die Frage, Petrus, liebst du mich, heißt dann Simon, Ianu, Agapas, mi, pleon, tutun. Schlüsselwort, das kennt ihr, Agapas, Agape. Das ist das, was wir als Liebe kennen im Griechischen. Ja? Also hast du mich lieb? Das ist das, was Jesus fragt. Petrus, hast mich lieb. Agape. Und Petrus antwortet und er sagt dann Kyrie, das kennen wir auch, Herr. Kyrie se uidas huti philo. Se. Gut. Zwei Dinge lernen wir. Kyrie, das kennen wir schon, Herr. Und das Wort Agape taucht nicht auf. Da steht ein anderes Wort, da steht philo. Und ich habe extra geguckt nochmal, das wird an ganz wenigen Stellen verwendet. Es gibt so Diskussionsgruppen von Leuten in der Uni, die altgriechisch, also das Wort ist irgendwie ganz selten. Hier in meiner Englischen ist es übersetzt mit: Ich hab dich gern. Jesus fragt, hast du mich lieb? Richtig lieb? Und Petrus antwortet, ich hab dich gern. Und Jesus fragt nochmal, hast du mich lieb? Das ist der zweite Vers, Vers 16. Und Petrus antwortet, ich hab dich gern. Und im dritten fragt Jesus, hast du mich gern? Im dritten, also das Vers 17, da steht dann das Wort Philo in beiden drin. Hast du mich gern? Und Petrus antwortet, ja, du weißt, dass ich dich gern habe. Zweimal antwortet, fragt Jesus mit Agape, also die allumfassende, radikale Liebe zum Herrn. Und unser Petrus hat es nicht drauf, ihm zu antworten, ich habe dich wirklich lieb. Er hat es nicht drauf. Und dann das dritte Mal, und ich füge jetzt mal das kleine Wort ein, antwortet, fragt Jesus, hast du mich, Klammer auf, wenigstens, Klammer zu, gern? Und selbst dort kommt noch nie so ein ganz harter Spruch von Petrus. Klar, volle Fälle, ich hab dich gern, du weißt. Es steht doch an der Stelle, ne, dass er traurig war, und ich habe da auch immer so gedacht, dass der da ein bisschen stinkig war. Also wieso fragst du mich denn dreimal hier, hallo? Aber wenn man sich die Situation vorstellt, er steht vor dem Herrn. Also stell dir mal vor, wir würden vor Jesus stehen. Und er sagt auch, Herr, der hat also genau gewusst, worum es geht. Das war jetzt nie irgendwie ein falscher Film. Der wusste wirklich, worum es geht. Der konnte nie stinkig sein auf Jesus. Undenkbar. Es steht doch, er wurde traurig. Er war traurig über sich selber. Weil er hat einen Erkenntnisprozess in dem Moment gehabt. Und der Erkenntnisprozess beruht auf Folgendem. Er hatte, war groß angefangen. Ich bin der große Kerl. Und jetzt fragt er das und Petrus hat so viel Ehrfurcht gehabt, dass er nicht mehr Jesus ins Gesicht lügen konnte und sagen, ja, stimmt schon. Das hat er nicht drauf gehabt. Der hat so viel Erschrecken gehabt aus der Geschichte, er sagt, oh je, nee, nie wieder kann ich ein Ding loslassen, wo ich meinem Herrn was sage, was nicht stimmt. Ich hab dich gern. Das ist irgendwie nah an der Realität. Und Jesus ist jetzt nicht derjenige, der dann sagt, oh, na, hallo, wir sind zusammen gegangen. Du hast all die Wunder gesehen. Du hast gesehen, wie wir Brot vermehrt haben. Du warst doch der, der als erstes gekannt hat, dass ich der Christus bin. Mein Junge, jetzt musst du doch mal mitschneiden, was losgeht. Nein. Er sagt, dann hast du mich wenigstens gern. Ja, das ist es. Und das kleine bisschen, das reicht Jesus. Was mit dem Petrus passiert ist, er hat ja echt Ehrfurcht bekommen. Aus dem Haut drauf, ich bin der Große, ist einer geworden, der ganz sensibel geworden ist in dem Moment. Selbsterkenntnis. Ich hab's nicht mehr, ich getraue mir nicht, das Agape-Wort in den Mund zu nehmen, weil ich könnte mir den Mund zu voll nehmen. Was dort im Hintergrund schwingend ist, wenn wir mit unserem Herrn reden, müssen wir radikal ehrlich sein. Es gibt eine Menge Dinge, die wir auch im normalen Leben auch nach äußern, wo wir uns manchmal ein bisschen besser darstellen, wie wir sind. Aber bei Gott ist das absolut verboten. Wir können, Gott kennt uns ohnehin. Also das wäre, ist ja nicht so, dass wir ihm jetzt irgendwelche Informationen mitteilen würden, ne, wenn wir mit ihm reden. Die kennt er ja vorneweg, die Informationen. Er will sehen, wo ist unser Herz? Also wie ticken wir? Wie viel Ehrfurcht haben wir denn vor dem, der uns gegenübersteht? Liebst du mich? Ich hab dich leider nur gern. Und das ist ehrlich. Das war total ehrlich. Und diese Ehrlichkeit, auf die hat Jesus gewartet. Deswegen hat er ihn dreimal gefragt. Eine peinliche Situation, dass Jesus dreimal das Gleiche fragt. Ne? Diese Ehrlichkeit wollte er haben. Ja, das ist es. Und mehr ist es nicht. So könnte man es auch sagen können. Petrus hätte auch sagen können, ich habe dich halt nur lieb, tut mir leid. Aber mehr ist es nie. Ich habe gelernt, es ist nie mehr. Und die Antwort von Jesus ist, hüte meine Schafe. Das reicht. Du musst nicht der große, allumfassende Alleskönner sein. Aber ganz entscheidend und ein absolutes Muss ist Ehrlichkeit zu unserem Herrn. Wirklich ehrlich. Ja, das ist es und mehr ist es nie. Mehr kann ich nie. Und wenn du mehr von mir willst, tut mir leid, dann musst du mich verändern, aber es geht halt nur so viel. Aber da müssen wir hinkommen. Das ist das, was der Petrus aus der Geschichte gelernt hat, aus den drei Akten. Groß gestartet, voll ins Nichts gefallen und dann sehr viel Selbsterkenntnis.
Eine schöne Geschichte hier ist, dass wir Selbsterkenntnis, da gibt es ja, wie ist das, Selbsterkenntnis ist der erste Weg zur Besserung, ist so ein Spruch, da ist was dran. Da ist echt was dran. Selbsterkenntnis, die hat er bekommen. Erkenntnis über sich selbst. Und wir lernen sehr viel Selbsterkenntnis, wenn wir mit Jesus reden. Weil den können wir ja nichts vormachen. Ne? Und wir sind alle irgendwie so ein bisschen in der Versuchung, auch manchmal ein bisschen dicker aufzutragen. Wir werden morgen ein bisschen was über religiösen Geist hören. Ich freue mich schon sehr drauf, weil das auch der Geist ist, der uns schiebt, Dinge aufzutragen. Und Dinge schön religiös zu verpacken. Sodass Leute denken, wir sind besonders heilig. Ne? Das ist ja ein Kind von uns ganz fremd. Aber gegenüber Jesus geht das überhaupt nicht. Da geht das nicht. Es geht gegenüber Jesus nicht. Da müssen wir ehrlich sein. Und das hat der Petrus hat so viel Ehrfurcht bekommen, dass er sagt, ich gehe das Risiko nicht ein, Jesus das Wort Agape zurückzugeben, weil ich es wahrscheinlich nicht einhalten könnte. Und diese Herzenshaltung, ich könnte es wahrscheinlich nicht einhalten, meine großen Sprüche, und deswegen beschränke ich mich auf das, was wirklich geht. Das nimmt er, das nimmt Jesus. Damit ist er brauchbar. Damit ist er brauchbar. Also diejenigen, die das erkennen, dass sie so sind, wie sie sind, die sind brauchbar. Diejenigen, die denken, dass sie ganz anders sind, nicht brauchbar. Wir müssen das für uns selbst bekommen. Erkennen, wo wir stehen. Gemeinschaft suchen mit Jesus, der Quelle aller Weisheit, und auch Gemeinschaft suchen untereinander. Das hilft auch ein Stück. Wir sind auch ein Stück aufgerufen, uns gegenseitig den Job zu tun, der natürlich auch von Jesus kommt. Also wir sind ja Jesu Arme, Hände, Lippen. Wir suchen Gemeinschaft zum Schutz voreinander. Wir suchen Gemeinschaft, damit wir Klarheit über uns selbst bekommen. Und wir sind auch mit unseren Mitbrüdern gnädig. Das ist ein ganz entscheidender Punkt. Das wollte ich zum Ende noch euch mitteilen. Wir müssen das immer im Kopf haben. Der andere ist auch einer, der Fehler macht. Und normalerweise, in der normalen Welt, dann ist die normale Reaktion, der Typ ist jemand, der auch mal Fehler macht. Okay, kann sein, ist mein Chef oder mein Mitarbeiter oder wie auch immer. Muss ich entsprechende Vorkehrungen treffen. So macht man das halt. Im Reich Gottes funktioniert es ein kleines Stück anders. Wenn wir wissen, dass alle die auch uns mal verletzen, und wir verletzen uns auch in der Gemeinde recht lustvoll und viel und oft, und dann geht es auch wieder weiter, aber wir wissen voneinander, dass, welche Motivation wir haben, warum wir das machen, weil wir halt gemeinsam in der Gemeinde sind und wollen, dass der Herr wohnen kann in unserer Gemeinde. Und deswegen kennen wir die Motivation des anderen. Und deswegen können wir auch die Dinge, wo der andere Fehler macht, ob im Dienst oder im Privaten oder wie auch immer, anders einschätzen. Wir müssen das lernen. Zu sehen, okay, es sind Fehler, aber, Moment mal, derjenige, der meint was anderes. Ist Ehrfurcht da, ist Demut da. Und es gibt einen Spruch, den ich euch da gerne mitgeben würde, der mir das so richtig greifbar macht. Den haben mal irgendwelche Frauen, ich habe mal im Internet nachgeschaut, irgendwelche Frauen Ende der 70er Jahre haben mal Seligpreisungen aus der Bibel in den neuen Text umgemünzt, so ein bisschen auf die neue Zeit. Und da gibt es eine ganze Menge selig sind. Und eine davon, den ich euch zum Ende mitgeben will, das sind selig sind, die das Verhalten der anderen stets mit Wohlwollen interpretieren, auch wenn der Anschein dagegen spricht. Denn sie werden zwar für naiv gehalten, aber das ist der Preis der Liebe. Selig sind, die das Verhalten der anderen immer mit Wohlwollen interpretieren, Klammer auf, weil sie wissen, dass sie Fehler machen, auch wenn der Anschein dagegen spricht. Der spricht häufig dagegen. Ihr versteht den Satz, wenn wir das mal komplett umdrehen. Verflucht sind die, die andere stets misstrauisch beäugen, denn sie werden zwar für weise gehalten werden und klug und nachsichtig, aber sie werden in die Falle der Verdammnis tappen. Wir müssen das eingehen, das Risiko, und den anderen mit Wohlwollen sehen, auch wenn der Anschein dagegen sticht. Weil er wird hier und da dagegen sprechen, weil wir fehlerhafte Menschen sind. Und der andere neben mir auf. Wir müssen das Risiko eingehen, wenn der Anschein dagegen spricht, dann auch der Dumme zu sein. Oh, ich habe dem das geglaubt, wie auch immer. Weil das ist der Preis, den wir dafür bezahlen. Und dann werden wir Liebe bekommen. Und werden das erkennen, was Jesus will, dass wir es haben untereinander. Selig sind, die das Verhalten des anderen in der Gemeinde immer und stets mit Wohlwollen interpretieren, auch wenn der Anschein dagegen spricht.
Und das würde ich gern so als Schlusswort formuliert haben. Danke euch, dass ihr bis halb zehn durchgehalten habt.